HR Info. Wissenswert.
Es gibt blinde Flecken in der Forschung, die man kaum für möglich hält. Der 23. April ist der Tag, an dem an die Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen erinnert wird. An den 72. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge. Unter den Überlebenden waren 1945 auch viele Menschen, die bis heute keine Entschädigung erhalten haben, deren Geschichte nicht gehört wurde. Es ist wesentlich der Initiative eines Einzelnen zu verdanken, dass sich das jetzt ändert. Hören Sie dazu eine Wissenswertsendung von Christiane Greiner. Grüne Winkel, schwarze Winkel, vergessene Opfer des Nationalsozialismus.
Ich bin Frank Nonnenmacher, der Enkel.
Und ich bin der Volker Backhöfer, Lehrer an der Gesamtschule Babenhausen, 29 Jahre alt.
Und ich bin Christiane Ederer, Lehrerin in Babenhausen, 31 Jahre alt.
Und ich bin Ernst Nonnenmacher, 72 Jahre alt. Das Gespräch findet hier in meiner Wohnung statt. Ich hoffe, dass es was bringt.
Ernst Nonnenmacher hofft, dass dieses Gespräch etwas bringt. So beginnt die Tonbandaufnahme eines vierstündigen Gesprächs, das Frank Nonnenmacher im Jahr 1980 aufgezeichnet hat. Der Frankfurter Sozialwissenschaftler wollte mehr erfahren über die Geschichte seines Onkels. Der hatte jahrzehntelang geschwiegen. Im Jahr 1941 hatten ihn die Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Flossenbürg in Bayern gebracht und später in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Er bekam einen grünen Winkel angeheftet und musste Zwangsarbeit leisten. Seinen Angehörigen hat er davon nie erzählt. Seine Geschichte blieb in der Familie ein Geheimnis. Bis sein Neffe Frank begann, nach seinem Leben in Nazi-Deutschland zu fragen.
Manche kennen den roten Winkel, das rote Dreieck, das die Häftlinge auf ihrer Häftlingskleidung tragen mussten, das sie stigmatisiert hat in den Augen der SS, und zwar als politische Häftlinge. Dann kennen manch andere inzwischen auch den rosa Winkel, das war der Stoffwinkel für die homosexuellen Häftlinge. Weniger bekannt ist der lila Winkel für die Bibelforscher. Die Bibelforscher, so nannten die Nazis, insbesondere die Zeugen Jehovas. Und schließlich asoziale und Berufsverbrecher. Das sind zwei Begriffe der Nazis, die diese Gesellschaftsschichten als im Grunde nicht würdig im Deutschen Reich existent zu sein betrachteten, die sie sogar Ballastexistenzen nannten.
Zu diesen Ballastexistenzen gehörte im Verständnis der Nationalsozialisten auch sein Onkel. Ernst Nonnenmacher trug im KZ Flossenbürg erst den schwarzen und dann den grünen Winkel, ein dreieckiges Stück Stoff, das an der Häftlingsuniform befestigt war. Den schwarzen Winkel bekamen Menschen angeheftet, die im Nazi-Jargon Asoziale waren. Mit dem grünen Winkel kennzeichneten sie Menschen, die sie als Berufsverbrecher abstempelten.
Der Berufsverbrecher jetzt, als solcher wurde mein Onkel bezeichnet. Der Berufsverbrecher war ein Mensch, der aus kleineren kriminellen Verhältnissen kam, der meistens wegen Diebstahl, Bettelei, Landstreicherei Gefängnisstrafen verbüßt hatte. Und das ist das entscheidende Kennzeichen der sogenannten Berufsverbrecher. Nach Verbüßung von Strafhaft, ohne weiteres Urteil, ohne weiteres Verfahren, von der Gestapo wieder gegriffen worden sind, entweder direkt vom Gefängnistor oder wenige Tage nach der Entlassung und ohne Verzug und ohne weiteres Verfahren ins Konzentrationslager eingeliefert worden sind.
Frank Nonnenmacher, der zuerst Lehrer und dann bis zu seiner Emeritierung Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften und politische Bildung an der Universität Frankfurt war, hat in vielen Gesprächen die Biografie seines Onkels aufgearbeitet. Die Gespräche hat er auch der Historikerin Dagmar Lieske zur Verfügung gestellt. Dagmar Lieske hat 2016 ihre Doktorarbeit veröffentlicht, in der sie zum ersten Mal die Geschichte der Häftlingsgruppe Berufsverbrecher im KZ Sachsenhausen aufarbeitet. In der Wissenschaft war dieses Thema lange ein blinder Fleck, die Quellenlage schwierig. Für Dagmar Lieske, die heute an der Gedenkstätte Sachsenhausen arbeitet, ist das Interview, das Frank Nonnenmacher 1980 mit seinem Onkel Ernst geführt und mit einem Kassettenrekorder aufgezeichnet hat, ein wertvolles historisches Dokument.
Das ist wirklich eine der seltenen Ausnahmen. Denn das Problem ist ja, dass die Verfolgten aus diesen Gruppen in der Regel ja eben nicht befragt worden sind. Oder wenn, dann eben nur im privaten Rahmen. Und insofern sind das absolut tolle Dokumente für uns, weil es eben kaum sogenannte Ego-Dokumente über diese Gruppen gibt.
Die Forscherin spricht von 70.000 bis 80.000 Menschen, die als asoziale und Berufsverbrecher diffamiert und kategorisiert in Konzentrationslagern festgehalten wurden. Ernst Nonnenmacher ist einer von ihnen.
Ja, erzähl mal ein bisschen aus deiner Stuttgart. Stuttgart bist du geboren, ne?
Ja, ich bin in Stuttgart geboren. Und im Jahre 1908 war natürlich die Geburt eines unehelichen Kindes. Ein solches bin ich weder für die Mutter noch für das Kind in Fleckhaven.
Ernst Nonnenmacher kommt 1908 als uneheliches Kind in Stuttgart auf die Welt. 6 Jahre später wird sein Bruder Gustav geboren, auch er ein uneheliches Kind. Die Mutter Margarete wurde als ledige Frau ohne Mann an ihrer Seite gesellschaftlich verachtet. Das Geld für die Kinder verdiente sie mit Weißbügeln und in Wäschefabriken. Ernst war früh auf sich selbst gestellt. Zum Vater hatte er nie Kontakt. Mundraub war sein erstes Delikt. Sein Neffe Frank Nonnenmacher.
Klauen war nichts Kriminelles, Klauen war was Lebensnotwendiges. Und so geriet er in die Kleinkriminalität als Jugendlicher. Er war ein Schulschwänzer, er lebte auf der Straße, er klaute alles Mögliche, Kohlen, Brot in der Kleinmarkthalle und fuggerte, sagte man auch dazu, das heißt Tauschhandel. Und so beging er, als er dann älter wurde, auch Diebstähle, wo er dann noch erwischt worden ist, kam ins Gefängnis, kam mehrfach ins Gefängnis, wegen Diebstahl, wegen Bettelei, wegen Landstreicherei, wegen Verweigerung der Namensnennung, wegen Verstoßes gegen die Meldegesetze.
Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, war Ernst Nonnenmacher 25 Jahre alt. Er hatte die Schule abgebrochen, war ohne festen Wohnsitz. Er tippelte durch den Süden Deutschlands, arbeitete als Tagelöhner bei Bauern. Wegen mehrerer kleinerer Diebstähle kam Ernst 1939 wieder ins Gefängnis in Ulm. Hier lernte er das Korbflechten, was ihm später das Leben retten sollte. Die Politik der Nazis verachtete er, weiß sein Neffe Frank Nonnenmacher.
Er war ein Kneipendiskutierer, er war ein Kneipenkommunist, aber nicht wirklich gebildet, sondern ein emotionaler Kommunist. Und als solcher hat er 1933 ist sich erst recht nicht mehr polizeilich gemeldet, ist weiter rumgetippelt im Deutschen Reich, hat weiter geklaut, ist auch da erwischt worden. Dann hat er sich in einer Notgemeinschaft mit einer Frau zusammengetan, die zeitweise anschaffen ging. Und dann gab es eine Gerichtsverhandlung, eine von vielen, die dann etwas dramatischer war, denn er bekam nicht nur wegen Diebstahls und Bettelei und Landstreicherei, sondern auch noch wegen Zuhälterei 2 Jahre Gefängnis.
Ernst Nonnenmacher saß im Gefängnis Mannheim seine nächste Strafe ab. Als er im Jahr 1942 seine Strafe verbüßt hat und entlassen wird, ist er 33 Jahre alt. Er möchte neu anfangen. Er hat eine Arbeitsstelle in Stuttgart-Vaihingen gefunden und möchte seinen Wohnsitz anmelden. Doch dazu kommt es nicht. Er wird stattdessen einem Polizisten der Gestapo vorgeführt. Ernst Nonnenmacher erzählt selbst.
Nein, sagt er, das machen wir lieber nicht so. Ja, weißt du, wir haben Krieg. Und Leute wie dich lassen wir in der Kriegszeit nicht gerne frei herumlaufen. Das können wir uns gar nicht leisten. Ich sperre mal ein. Da sag ich, wieso, was wollen Sie denn? Ich komme doch gerade erst raus und so weiter. Da sagt man, nein, wir haben da Lager für solche Zwecke eingerichtet, ja.
Die Politik des Ausgrenzens und Wegsperrens hatte schon sehr viel früher begonnen. Bereits im Januar 1934 hatten die Nationalsozialisten das Gewohnheitsverbrechergesetz erlassen.
Mit diesem Gesetz war also erstmals die sogenannte Sicherungsverwahrung möglich. Also das heißt, Personen konnten vor Gericht zu einer weiteren Verwahrung über ihre Strafhaft hinaus angeordnet werden. Und diese wurde zunächst in den Justizhaftanstalten vollstreckt. Und es gab dann im September 1942 eine Übereinkunft zwischen Otto von Thierack, dem damaligen Reichsjustizminister, und Heinrich Himmler, die sogenannten asozialen Elemente aus dem Strafvollzug, also so war die Bezeichnung, in die Konzentrationslager zur Vernichtung durch Arbeit zu überstellen.
Asoziale Elemente. Das waren in der Definition der Nationalsozialisten Bettler, Landstreicher, Wohnungslose, Prostituierte, Arbeitslose, Menschen, die auf der Straße lebten. Neben der Sicherheitsverwahrung gehörte auch die sogenannte Vorbeugehaft zum nationalsozialistischen Instrumentarium, um ehemalige Straftäter in die Konzentrationslager zu bringen.
Es gab einerseits eben solche zentralen Razzien zu bestimmten Zeitpunkten und andererseits war es aber auch eine fortlaufende oder beständige Politik der Kriminalpolizei, sozusagen in laufende Verfahren auch einzugreifen oder eben Personen, über die sie wussten, dass sie aus der Justizhaft entlassen wurden, also nach verbüßter Strafhaft, dann eben direkt in Vorbeugehaft zu nehmen und direkt sozusagen aus der Strafhaft dann weiter in ein Konzentrationslager einzuweisen,
sagt die Historikerin Dagmar Lieske. Dabei war klar,
dass die Vorbeugehaft oder auch die Sicherungsverwahrung, also dass die eben nicht an ein aktuelles Vergehen oder Strafverfahren gekoppelt waren, sondern wirklich als präventives Mittel definiert worden sind. Also das heißt, damit die Person in Zukunft keine weiteren Straftaten begehen soll. Und das hat natürlich auch so eine kriminalbiologische Komponente gehabt. Wenn diese Personen dauerhaft weg sind, können sie natürlich auch keine weiteren Nachkommen zeugen.
Ernst Nonnenmacher wird im Sommer 1941 als wehrunwürdiger, asozialer und arbeitsscheuer in das Konzentrationslager Flossenbürg deportiert. Im Süden Bayerns hatten es die Nationalsozialisten in unmittelbarer Nähe eines Granitsteinbruchs als Arbeitslager eingerichtet. Mehr als 3000 Häftlinge waren hier interniert. Im Nazi-Jargon gehört Ernst Nonnenmacher zu den Asozialen, die in den KZs mit einem schwarzen Winkel gekennzeichnet werden. Er erzählt:
Ich hätte automatisch einen schwarzen Winkel gekriegt, also Asoziale. Das war die Bezeichnung Asozialer. Ja. Und dass ich bei der Lagerprominenz einen Bekannten hatte, ja, der mich sofort rausgegriffen hat, gesagt: Ernst, mit dem schwarzen Winkel gehst du hier ein. Die Asozialen, das war in der Klassengesellschaft des Lagers auch wieder der letzte Dreck.
Also lieber grün als schwarz?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen in einem grün geführten Lager. Ja.
Ach so.
Denn die haben das doch fabelhaft verstanden. Dieses Lager war von den Häftlingen verwaltet. Mhm. Unter der Aufsicht der SS. Mhm. Das war ja das Teuflische daran, ja, dass die SS nicht etwa selbst etwas in dem Lager. Die hat nur beaufsichtigt. Ja. Die hat sich Häftlinge herausgepiekt, hat sie mit Funktionen versehen, ja, und hat gesagt, das und das hast du zu tun. Diese Funktion garantiert dir praktisch dein Leben.
Ernst Nonnenmacher bekommt so den grünen Winkel angeheftet, der ihn als Berufsverbrecher kennzeichnet. Er überlebt den Alltag im KZ Flossenbürg. Zeitweise arbeitet er mit mehr als 2000 Häftlingen im Steinbruch. Der Appellplatz wird zur Arena für öffentliche Quälereien, Misshandlungen und Erniedrigungen. Zu essen gibt es Steckrübensuppe, Tag aus, Tag ein. Nichts anderes, so beschreibt Ernst den Lageralltag. Häftlinge sterben an Schwäche und Unterernährung. Vernichtung durch Arbeit ist Programm. Auch Massenerschießungen sind an der Tagesordnung. Das Krematorium steht direkt auf dem Lagergelände, neben den Baracken der Häftlinge. Ernst Nonnenmacher ist Mitte 30, ein junger Mann, der Granitbrocken schleppt. Wenn sich sein Neffe Frank an die Grausamkeiten erinnert, die sein Onkel erzählt hat, berührt ihn das noch heute.
Dummerweise hat er einmal sogar, nachdem er 50 Schläge mit dem Ochsenzieher auf den Bock bekommen hat, ist er sogar ins Strafkommando im Steinbruch gekommen. War sozusagen schon ausersehen, der muss jetzt verrecken in den nächsten Tagen. Und hat ein unglaubliches Glück gehabt, denn dann kam eines Tages eine Anfrage vor dem KZ. KZ war vollständig angetreten. Wer von euch kann Korb flechten? Eine solche Frage wusste man nie, was sie bedeutet. Denn es konnte sein, wenn ein gefragt wurde, wer von euch kann Geige spielen, dass es anschließend hieß, raustreten, Latrine reinigen. Es konnte aber auch sein, dass der KZ-Kommandant ein Geigenkonzert hören wollte. Also man wusste es nie, wer von euch kann Korb flechten.
Für Ernst Nonnenmacher wurde diese Frage zur Rettung. Er konnte Korb flechten. Ende November 1942 wurde er in das KZ Sachsenhausen verlegt. Zehntausende Häftlinge arbeiteten hier für die Kriegswirtschaft.
Und dort gab es ein Geschosskörbe-Flechtkommando. Das heißt, es gab knapp 100 Leute, die haben nichts anderes gemacht als geflochtene Geschosskörbe. Das heißt, mit denen man schwere Geschosse transportierte, zu reparieren, zu flechten. Ja, man war in Deckung. So sagten die Häftlinge, wenn man einen solchen Posten hatte.
Zwischen 1936 und 1945 waren mehr als 200.000 Menschen in Sachsenhausen inhaftiert. Die meisten waren politische Häftlinge mit dem roten Winkel. Über 9.000 Häftlinge trugen den grünen Winkel. Wie viele Menschen den schwarzen Winkel tragen mussten, ist noch nicht nachgewiesen. Dagmar Lies geschätzt, dass es mehrere Tausend waren. Es gibt noch viel Forschungsbedarf, sagt die Wissenschaftlerin, auch zu den Rollen, die ihnen in der Häftlingsgemeinschaft zugewiesen wurden. Und zum Anteil der Frauen. Sie waren sogenannte Sittlichkeitsverbrecherinnen, Prostituierte oder Frauen, die bei anderen Frauen Abtreibungen vornahmen. Auch im Lager Sachsenhausen litten die Häftlinge an Mangelernährung und Hunger. Auch hier starben täglich Menschen an Schwäche, Erschöpfung und Unterernährung. Es gab Massenerschießungen, Zehntausende wurden ermordet. Die meisten, die den grünen Winkel trugen, überlebten das Lager Sachsenhausen nicht. Für Ernst Nonnenmacher hatte sich die Situation verbessert. Er wurde stellvertretender Vorarbeiter in der Korbflechterei.
Sachsenhausen war verglichen mit Flossenbürg eine Situation, in der man überleben konnte. Und da er in dem Geschosskörbekommando einer der wenigen Deutschen war und die SS gerne mit Deutschen gearbeitet hat, wurde er stellvertretender Vorarbeiter. Der Vorarbeiter selbst war ein kommunistischer Häftling, denn Sachsenhausen war ein rotes Lager, Flossenbürg war ein grünes Lager. Also es gab in der Häftlingsgesellschaft sehr wohl Gruppen, die voneinander Abstand hielten. Schon die SS hat in der Regel bestimmt, dieser Block ist ein roter Block und dieser Block ist ein grüner Block. Aber in der Regel waren die Blockältesten, die Lagerältesten, die Vorarbeiter, die von der SS bestimmt worden sind, entweder grüne oder rote, entweder politische oder in Anführungszeichen Berufsverbrecher. Und von daher gab es schon auch eine Konkurrenz unter diesen beiden Gruppen vor allem.
Und der Grüne war an sich bei einem Teil der SS eher gefährdet, ja, weil er ja ein Verbrecher war. Während ein Teil der SS in dem Roten, in dem Kommunisten, teilweise noch einen geringen Teil Respekt eines früheren politischen Gegners hatte. Der Grüne war absolut, das war Abfall.
1945, kurz vor Kriegsende, wird das Lager aufgelöst. In der Nacht vom 22. auf den 23. April 1945 räumt die SS das Lager. Ernst Nonnenmacher berichtet seinem Neffen, dass die Häftlinge in Kolonnen aus den Lagern geschickt wurden. Die Soldaten der SS machten sich aus dem Staub und überließen die freigelassenen Häftlinge ihrem Schicksal.
Das ist auch eines dieser Kapitel, über das so viel gelogen und geheuchelt wird. Ja. Sie waren alle viel feiger, als im Nachhinein gesagt wird. Auch die politischen. Es gab keine Aufstände, es gab keine Gegenwehr. Sie wollten alle überleben. Alle. Die Schwarzen, die Grünen und die Roten.
Nach dem Krieg steht Ernst Nonnenmacher vor dem Nichts. In den 50er Jahren geht er nach Frankfurt, arbeitet als Asphaltbauer. Er baut Straßen für das Wirtschaftswunder und hat damit sein Auskommen. Er baut sich ein neues Leben auf, obwohl er nie Entschädigungsleistungen erhalten hat. Als ehemaliger Träger des grünen Winkels konnte er sich, anders als die politisch Verfolgten, die Rotwinkligen, nie einer Opfergruppe anschließen und Wiedergutmachung fordern. Die Häftlingsgruppe der Grünwinkelträger hat nie eine Opfergruppe gebildet. Dagmar Lieske.
Das hat natürlich auch was mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung zu tun. Also niemand wollte nach der Befreiung gerne erzählen, dass er eben als Krimineller verfolgt worden ist. Also damit konnte man ja auch nicht auf irgendeine Anerkennung oder auf einen mit einem Interesse rechnen, gesamtgesellschaftlich gesehen. Also der grüne Winkel stand eben für die Kriminellen, aber es gibt jetzt keine Verarbeitung, dass jemand nach 45 den grünen Winkel selbstbewusst angeheftet hätte und gesagt hätte, ja, ich bin ein Verfolgter des Nationalsozialismus, sondern das sind dann eher Geschichten, die eben verdeckt worden sind. Viele haben sich auch als politische Gegner ausgegeben nach 45, um eben Entschädigungen erhalten zu können, weil ja klar war, sie sind als Gruppe eben nicht in der Entschädigungsgesetzgebung vorgesehen. Und haben sich dann eher sozusagen versucht, unter anderem andere Verfolgungsgründe anzugeben.
Auch Ernst Nonnenmacher gibt sich unter kommunistischen Freunden am Stammtisch, wenn die Sprache auf das KZ kommt, als Rotwinkliger aus. Dass er den grünen Winkel tragen musste, verschweigt er. Unter den ehemaligen Roten, den politischen Häftlingen, hatten die Grünwinkligen auch in der Nachkriegsgesellschaft einen schlechten Ruf. Sie galten als brutal, da sie oft von den Nazis als Vorarbeiter eingesetzt wurden. Solche Bilder hielten sich hartnäckig in den Köpfen. Anders als die politischen Häftlinge, die für ihre Rechte nach dem Krieg kämpften, hatte Ernst Nonnenmacher keine Rechtsansprüche, auch nicht in der neu gegründeten Bundesrepublik.
Da hätte ich wahrscheinlich sehr viel tun können, aber da ich ja kein Roter, sondern ein Grüner war, ja, die Diskriminierung ging ja dann sofort weiter, ja. Also ich hatte ja auch keinerlei Ersatzansprüche irgendwie, ne? Also die, meine Einlieferung in ein Konzentrationslager war rechtens.
Ernst Nonnenmacher, der sich mittlerweile im Betriebsrat einer Frankfurter Baufirma engagiert, zieht von Frankfurt nach Mainz. Hier lernt er eine Frau kennen, mit der er zusammenzieht. Er besucht oft das Mainzer Unterhaus, ein Zentrum für linke Politik und Gegenkultur.
Das war aber wirklich höchste Zeit, mein Sturmbandführer Meier. Und er stickt in Männerseligkeit. Ist doch wahr, Freunde, holt's der Geier.
Hier lernt er in den 80er Jahren den Musiker Konstantin Wecker kennen. Ernst Nonnenmacher fasst Vertrauen und erzählt ihm seine Geschichte. Konstantin Wecker schrieb das Lied Sturmbannführer Meier und widmete es dem ehemaligen KZ-Häftling.
Und sie singen besoffen und bewegt, von Neuem die alten Lieder.
Eine späte persönliche Anerkennung. Dennoch, Ernst Nonnenmacher hat mehr als 30 Jahre lang sein Stigma als Berufsverbrecher verschwiegen. Aus Scham, die ihm niemand nahm. Träger von grünen und schwarzen Winkeln fühlten sich weiter stigmatisiert. Dagmar Lieske.
Diese Gruppen sind ja ausgeschlossen gewesen von der Entschädigungsgesetzgebung. Und das hat also einerseits dazu geführt, dass sie eben keine materielle Entschädigung beantragen konnten. Aber gleichzeitig war damit natürlich auch so eine Verankerung in der Gesellschaft oder eine Anerkennung in der Gesellschaft als Opfer nicht möglich. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass die Gruppe der sogenannten Berufsverbrecher vor allem sehr lange überhaupt kein Interesse geweckt hat oder überhaupt nicht gesellschaftlich wahrnehmbar war.
Frank Nonnenmacher setzt seine Energien dafür ein, das zu ändern. Er hat den Schritt in die Öffentlichkeit getan. Er hat die Geschichte seines Onkels als Buch veröffentlicht und ist froh, dass jetzt endlich auch die Geschichtsforschung damit beginnt, die blinden Flecken zu bearbeiten.
Nachdem jetzt dieser Glücksfall eingetreten ist, dass nun die Forschung sich endlich auch kümmert, nachdem klar ist, man kann jetzt und muss eigentlich, wenn man es resümiert, sagen, das ist ein schweres Defizit in der Erinnerungskultur und auch in der Erinnerungspolitik der Bundesrepublik Deutschland, dass sie diese Gruppe der schwarzen und grünen Häftlinge nicht anerkannt hat, das muss beendet werden. Es gibt mittlerweile genug Gründe, auch durch die Forschung, zu sagen, hier ist eine Unterlassungssünde, die bereinigt werden muss.
Frank Nonnenmacher hat noch einen weiteren Schritt in die Öffentlichkeit gewagt. Er hat einen Brief an Bundestagspräsident Norbert Lammert in seiner Funktion als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas geschrieben. Er legt darin die Geschichte seines Onkels dar und fordert die nachträgliche Anerkennung der Träger des grünen Winkels und des schwarzen Winkels als Opfer des Nationalsozialismus, fordert, auch diese vergessenen Opfergruppen in der deutschen Erinnerungskultur zu verankern. Auch Dagmar Lieske hält dies für notwendig.
Für die Angehörigen, also zweite, dritte Generation, für die das sehr, sehr wichtig ist, auch als Möglichkeit, sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzen zu können und mit den Geschichten ihrer Vorfahren, die dann doch teilweise auch oder Verwandten das eigene Leben sehr stark mitgeprägt haben, vielleicht teilweise auch ungewusst.
Frank Nonnenmacher bleibt dran. Vom Beirat der Stiftung hat er im Dezember 2016 eine gute Nachricht erhalten.
Der Beirat der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas hat sich auf Wunsch des Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, Bundestagspräsident Prof. Dr. Lammert, des Themas angenommen und sieht eigenen Handlungsbedarf. Daher regt er eine Befassung im Bundestag an.
Wenn es denn stattfindet, könnte ich mir vorstellen, wünsche ich mir, dass dann der Beschluss gefasst wird, auch diese Opfergruppe ist als Opfer zu bezeichnen. Es sind Opfer des Faschismus. Es ist Willkür, Menschen nach verbüßter Haft ohne weiteres Verfahren in die KZs zu bringen, sozusagen, weil ihnen unterstellt wird, sie hätten kriminelle Gene oder seien Gewohnheitsverbrecher.
Frank Nonnenmacher bleibt hartnäckig. Und auch die Stimme von Ernst Nonnenmacher, der 4 Jahre lang den grünen Winkel tragen musste und darüber Jahrzehnte geschwiegen hat, wird nach mehr als 70 Jahren endlich gehört.
Grüne Winkel, schwarze Winkel, vergessene Opfer des Nationalsozialismus. Das war eine Wissenswertsendung von Christiane Greiner. Den Podcast und weitere Infos finden Sie auf hrinforadio.de.